Schwarzbrot mit Gselz und ein Glas Kirlobemilch dazu.
Das war Schwarzbrot mit Gselz von Pius Jauch. Live bei uns in der Wüstenwelle. Nein, nicht live, sondern fast von der CD, aber in der Wüstenwelle. Ihr hört das Kulturforum mit Gabriele Busse und heute auch im Studio Pius Jauch. Schön,
hallo,
dass du da bist.
Ich freue mich.
Aber es ist eine ganz große Ehre für uns.
Ja, für mich ist es eine Ehre, ja.
Ich habe mich schon sehr lange auf deine Ankunft hier gefreut und ich freue mich auch sehr auf dein Konzert. Das möchte ich gleich mal hier ankündigen.
Ja.
Das ist nämlich jetzt am 29. Juni, das ist ein Freitag, am 29. Juni im Club Voltaire.
Ganz genau.
Und du hast gerade schon erzählt, du spielst total gern live.
Ja.
Und aber aufnehmen oder zum Beispiel jetzt im Studio spielen ist nicht so ganz
nicht so richtig, nein.
Wieso?
Es kommt mir immer so unglaublich unnatürlich vor. Also wenn man sowas spielt vor Leuten, so ganz in Echtzeit wahrscheinlich, wie man heute sagen würde, dann interpretiert man das spontan und wenn der letzte Ton verklungen ist, dann erinnert sich jeder auf seine Weise dran, während diese Aufnahmen einfach immer so bleiben, wie sie waren. Also die werden ja dann nicht, das kann man dann nachhören, mit diesen modernen Mitteln kann man ja sicher dann, man könnte es ja noch langsam anhören oder man kann sich noch die Schallbilder anschauen. Es ist eigentlich furchtbar. Also ich fühle mich da so ganz entsetzlich festgenagelt eigentlich.
Und bei deinen Auftritten, man bekommt ja so ein bisschen eine Ahnung davon, wenn man Pius ja auch mal googelt. Oder bei Ecosia natürlich eigentlich noch besser und man stößt dann auch ein paar Auftritte von dir bei YouTube. Ich glaube, das eine war bei einer offenen Bühne oder so.
Wirklich, vielleicht.
Rottweil.
Nein, das war im Zimmertheater.
Ach, im Zimmertheater.
Fürs Tierheim zusammen mit der Annette Kuhr, einer ganz lieben Kollegin, auch eine Liedermacherin aus Rottweil, haben wir ein Benefizkonzert gespielt.
Echt?
Das, genau.
Fürs Tierheim,
ja, genau. Die konnten sich dann eine Großwaschmaschine kaufen nachher. Ja. Ist kein Witz, also eigentlich für ein Kabarettprogramm geeignet, ja, wenn man sich dann überlegt, für was man das Geld dann braucht. Und das ist natürlich so eine Großwaschmaschine. Das ist eine ganz tolle Sache.
Ach, ihr habt fürs Tierheim gespielt. Mhm. Wann war das denn?
Das weiß ich nicht mehr. Vor 2 Jahren vielleicht, im Herbst.
Mhm.
Vor 3 Jahren.
Ach, das ist ja toll.
Mhm.
Wow, also Respekt, finde ich ganz toll.
Ja, es ist ja immer so eine Sache, wenn man natürlich als Künstler Benefizkonzerte spielt, ja, wenn man ja jetzt nicht gerade so zu den vermögenden Schichten zählt, die ihr Geld überall verteilen. Also ich zumindest habe auch noch keine private Stiftung gegründet. Vielleicht kommt es ja irgendwann dazu.
Ich finde immer das Problem, wenn man Benefizkonzerte spielt, also ihr habt das anfangs auch viel gemacht, also was heißt Konzerte, kann man es jetzt bei mir nicht nennen, aber jedenfalls, ihr habt auch viel Benefiz gemacht und das Problem ist, dass ja Leute das dann irgendwann erwarten, wenn die wissen, die spielt viel
ganz
für
genau,
Tiere,
ja.
Dann kommt das Tierheim in Hintertupfingen und sagt, du hast doch für die auch.
Genau, und man wird es ja ganz gerne machen auch, aber man braucht eben dann selber auch mal noch eine Waschmaschine oder was
genau,
zu essen,
genau.
Oder ein Dach über dem Kopf.
Genau.
Ja, genau.
Und wenn man dann, und es ist so witzig, weil wenn man dann zurückschreibt, ich kann leider nicht alles ehrenamtlich machen, dann kommt manchmal, ja, aber ich arbeite doch auch ehrenamtlich und unser Tierheim.
Genau.
Und ich denke, da gratuliere ich aber.
Genau.
Ja, und da habe ich eben jedenfalls gemerkt, als ich deine Auftritte bei YouTube angeschaut habe, oder ich hatte das Gefühl, dass es auch so ganz viel so, wie soll ich sagen, fast spontan oder das ist irgendwie sehr echt so.
Ja, sicher, oder? Das kann sein, dass darin auch die Schwierigkeit besteht beim Aufnehmen, ja. Weil dann sollte das ja professionell sein, dann sollte das geschliffen sein. Und das ist ja eigentlich genau das, was meine Musik nicht ist oder auch gar nicht sein sollte. Und das deprimiert mich dann extrem, wenn ich dann vor so einem Mikro sitze und sollte dann so spielen, so perfekt und wie so ein geschliffener Diamant. Das habe ich ja gar nicht vor.
Aber kannst du nicht einfach von deinen wunderbaren Live-Konzerten dann einfach einen Mitschnitt verscherbeln? Dann sparst du dir die Arbeit der Aufnahme.
Ja,
und
gut, aber dann wäre natürlich auch meine Moderation, die ja eben auch eher so spontan läuft.
Ja, aber das ist doch wunderbar.
Ja,
ich mag deine Moderation total. Du, ich habe jetzt gerade die spontane Idee, dass man doch mal eine deiner total netten Moderationen, die spiele ich jetzt einfach mal ab, wenn sie nicht so peinlich ist. Bestimmt ist es dir zu peinlich.
Okay, gestern davon welche?
Na, das ist die, wo du erzählst mit den Straßenmusikern.
Ah, okay.
Bei welchem Lied war das bei?
Das war das Schwalbenlied, ja, mit den Schwalben nach Süden ziehen.
Ach, das ist ja auch so ein tolles Lied. Das war ja wunderbar. Also jetzt hören wir mal Pius Jauch mit seinem Schwalbenlied inklusive der Anmoderation. Ist es denn okay für dich?
Ja, ja.
Ja, ja, ja.
Ist ja schon aufgenommen, ja, da geht er. kann man nichts
dann
mehr
hören wir das mal eben. Pius Jauch.
Wenn man Musiker ist oder Liedermacher, dann bietet sich natürlich das freie Dasein eines Bettelmusikanten oder auch eines Straßenmusikers, eines Wandervogels, der nach dem Vorbild der alten Bänkelsänger oder Troubadour aus dem Mittelalter seine Verse schmiedet, die Laute schlägt und eben unter hochragenden Fachwerkgiebeln die Mägdelein in die Fenster lockt. Die Realität, das merkt man bald, sieht anders aus. Man spielt dann in der Stadt, da wo man darf. Man darf nicht überall, man muss sich da auf dem Brathaus melden. In Tübingen hat man, glaube ich, eine halbe Stunde auf jedem Ort. Und wenn man es überzieht, wird man abgeholt. Das sind dann die wirklich weggereisten Musiker mit Panflöte aus Südamerika, die werden dann oft mal abgeführt, weil sie das gewusst haben. Und dann ist es natürlich so, wenn er für das Städtli geht, dann geht er nicht nach die Musik los, sondern er geht die Einkauf. Und da sind wir im Fall gar nicht dabei zum Nährstau. Das Wetter ist zudem auch noch schlecht bei uns, oft genug. Und dann ist manchmal die einzige Entlohnung des Musikers wirklich das staunende Gesicht von Kindern, die von ihrer Mutter vorübergezerrt werden. Das ist ganz klar, dass wenn man sowas hochhalten will, und selbstverständlich ist der Hut dann auch nicht immer gerade brechend voll, da braucht man Vision, irgendeine Vision, Vorstellung davon, wie das eigentlich sein könnte, oder viel Fantasie, um einfach diese Lücke auszumauern, die die Realität da in dem Bild hinterlässt. Und dieses Bild, das mich da also aufrecht erhalten hat, beginne ich jetzt im nächsten Lied auf Hochdeutsch, das heißt Mit den Schwalben nach Süden ziehen. Mit den Schwalben nach Süden ziehen, ein armer Musikant hinkt hinterher. Flügel hat die Fantasie verliehen, ihr zu folgen fällt den Füßen schwer. Wie ein Vogel singt er sein Lied und lebt von dem, was am Boden liegt. Rauscht der Wind oder ist's Applaus, trägt Blätter und Münzen daher. Was er findet, das reicht ihm aus. Sein alter Hut ist niemals leer, weil ein Vogel den geringsten Wurm erblickt vom himmelhohen Wolkenturm. Was der Zufall auch bringt, alles kommt, wie man's nimmt. Zu viel Sorge macht blind. Das Leben lacht ihm zur Not, trotz der Angst vor dem Tod. Solang er nur droht. Sein Wanderstab ist die Zuversicht, Obdach bietet ihm das Himmelszelt. Wer so hauset, der fürchtet nicht die endlosen Weiten der Welt, weil ein Vogel sein sicheres Nest beim ersten Anschein von Sommer verlässt. Dünnes Eis trägt den leichten Sinn, wer folgt ihm übers Wasser? Manchen Spuren voneinander ging, folgt allein ihr Hinterlasser, weil ein Vogel mit bloßem Instinkt Strom und wogende Lüfte bezwingt. Was der Zufall auch bringt, alles kommt, wie man's nimmt, was man festhält, zerrinnt. Das Leben lacht ihm zur Not, trotz der Angst vor dem Tod, solang er nur droht. Das Leben lacht ihm zur Not, trotz der Angst vor dem Tod, solang er nur droht.
Das war Pius Jauch mit seinem Schwalbenlied. Und Pius, du bist auch hier bei uns im Studio von der Wüstenwelle. Schön, dass du immer noch da bist. Ja. Ist das denn tatsächlich so, dieses freie Leben als reisender Sänger?
Ja, absolut. Also ich muss natürlich sagen, mir persönlich ist dieses Lied sehr wichtig und ich habe die Beobachtung gemacht, dass Zuhörer, die in vielleicht ähnlich prekären Verhältnissen leben, das Lied auch zu Herzen geht. Es ist tatsächlich jetzt nicht vieles erfunden, sondern ist vielleicht schon so ein bisschen der Extrakt einiger Jahre, die tatsächlich schwierig waren. Ja.
Was ist alles schwierig?
Ja, also man muss sich natürlich vorstellen, Liedermacher kann man nicht studieren, es gibt keine Ausbildung zum Liedermacher. Das heißt, wenn also ein junger Mensch, zumal wenn er in einem schwäbischen kleinen Dorf aufgewachsen ist, nach der Schule sagt, er wird jetzt Liedermacher, dann stößt es eigentlich nicht auf Begeisterung. Ja.
Wie waren die Reaktionen zum Beispiel, wenn du das erzählen darfst? Zum Beispiel von deiner Familie?
Gut, oder? Die Familie, die konnte sich natürlich ausrechnen. Ich habe einfach natürlich alles abgebrochen, was ich angefangen habe, ausbildungsmäßig. Und nebenher immer meine Lieder gemacht. Ich hatte ja schon, seit ich mit 12 mir eine Gitarre gekauft hatte, damals angefangen, eigene Lieder zu schreiben. Also ich habe das schon sehr lange gemacht.
Du hast schon mit 12 eigene Lieder geschrieben? Mhm,
ja, damals noch englische, dann für solche Punkbands. Ich hatte rote Haare, die ich mir toupiert hatte. Also die waren dann sowieso igelmäßig hochgestellt. Heute wird es gar nicht mehr reichen, es werden ja deutlich weniger. Aber damals war das noch drin. Ja, und dann ist natürlich finanziell einfach schwierig. Man muss sich dann durchschlagen und ich habe das dann versucht, weiter weg von zu Hause zu machen natürlich, wo vielleicht die soziale Kontrolle nicht so stark war.
Wo warst du denn?
Ich war dann mal in Lappland und hauptsächlich dann in den Abruzzen, aber in Italien, in Zentralitalien, und habe dort eigentlich als Gelegenheitsarbeiter gearbeitet. Ich habe das so ein bisschen umgekehrt gemacht, also so wie die Italiener früher als Maurer oder Eisenbahnarbeiter nach Deutschland kamen, so kam ich dann als Maurer.
Das gibt es ja nicht, echt? Ja, und warum ausgerechnet Italien?
Ja, das hatte sich so ergeben. Ich war Zimmermann eine Zeit lang und durfte über den Kontakt meines Meisters da eine Sommerbaustelle machen in den Abruzzen und habe da einfach Leute kennengelernt, die dachten oder die mir gesagt haben, du, wenn du mal im Sommer kommen willst, dann können wir dir hier einen Job besorgen und das ging dann ganz gut. Ich bin dann insgesamt 2 Jahre da geblieben und das war eine schöne Zeit, aber es war einfach auch, muss man wirklich sagen, eine sehr schwere Zeit. Ich habe sehr wenig verdient, also wirklich sehr wenig, also zum Teil 3 Euro die Stunde. Ich wurde dann nicht immer
In welchem bezahlt. Jahr war das denn, 3 Euro die Stunde?
Ich weiß gar nicht, aber das ist jetzt so 10, 12 Jahre her.
Das ist ja der Wahnsinn. Ja, aber wovon hast du dann da gelebt?
Ja, davon.
Was?
Ja, und dann hatte ich eben so kleine ruinöse Steinhäuser, in denen ich wohnte. Allerdings ganz toll, das waren so, zum Teil waren die, das war noch vor dem Erdbeben damals, so ein Zustand, wie man sich in der Renaissance vorstellen würde. Aber das heißt natürlich, mein Sein dort war von vielfältigen Abhängigkeiten geprägt und das war nicht immer einfach. Und so kam dieses Schwalbenlied schon so recht aus der eigenen Erfahrung. Ja.
Also du warst eigentlich wirklich wie die Handwerker, so ihre Lehr und
wenn du es jetzt mit der Walz vergleichst, ja genau, mit dem Unterschied natürlich, dass ich kein ausgebildeter Handwerker war.
Aber du bist eigentlich als Sänger dann sozusagen auch auf die Walz gegangen, als Sänger und Handwerker.
Ja, ich habe natürlich immer meine Lieder geschrieben, gespielt, aber natürlich nicht in irgendwelchen Clubs. Also das war anfänglich ja nicht zu denken, weil ich ja keine Reputation hatte. Ich war ja kein Liedermacher, kein Anerkannter und ich hatte auch das Selbstbewusstsein gar nicht.
Aber wie kam es dann, dass du dann doch aufgetreten bist? Was war dann der
Impuls? Ja, irgendwann hatte ich einfach so viele Stücke und ich fühlte mich dann irgendwann auch so als Dichter oder Liedermacher, dass ich das dann, das war eigentlich auch die, ich wollte ja dann selbstständig sein und frei, ja, und da war das so die einzige Möglichkeit, mich selbstständig zu machen. Ich habe es eine Zeit lang versucht mit einem Freund mit so einem Art mobilen Tonstudio, was aber auch schwierig war. Wir haben da in Rom Aufnahmen gemacht, wurden aber auch dann selten bezahlt und war dann alles schwierig. Und irgendwann dachte ich mir, na gut, jetzt nehme ich selber, weil ich eben dann auch mit dieser Aufnahme eigentlich gearbeitet habe, mit dieser Aufnahmesituation, nehme ich mal was auf und organisiere mal eine erste Tour. Und das hat dann funktioniert und da bin ich dann dabei geblieben.
Wie hast du dir die erste Tour organisiert? Oder woher wusstest du auch, wie das geht?
Ja, das wusste ich nicht. Es war glücklicherweise zusammen mit einem Freund, der geschrieben hat, der ein Buch rausgebracht hat mit Nils Nolte, der da seinen ersten Roman schrieb und selber ausgedruckt hat im Copyshop und wir gemeinsam dann unsere Tour gemacht haben durch ganz Deutschland. Wir hatten natürlich dann kein Geld und ganz wenig verdient. Klar, wir waren froh, wenn wir überhaupt kommen durften. Oft haben wir dann vielleicht auf dem Sofa übernachten dürfen. Zum Teil hatten wir Freunde in der Gegend, weil natürlich die Studenten, die sind ja dann nachher im ganzen Land. Also es war dann überall vielleicht die Möglichkeit, auch auf einer Couch zu pennen die Nacht durch. Ja, und das war so das Erste, ja.
Wann war das, so diese erste Tour?
Die war, glaube ich, 2008. Ja.
Also du machst das jetzt doch schon professionell, eigentlich seit 10 Jahren.
Ja, genau.
Und jetzt kommt ja immer die Frage, die die Eltern und die Verwandten sonst stellen, die man total hasst. Kann man nicht nur dafür leben, sondern kann man auch davon leben?
Ja, also ich sage darauf immer, es ist nicht auf dem Niveau eines Oberstudienrates.
Okay. Das muss ich mir merken, das ist ja eine super Antwort.
Ja, also wie gesagt, oft sagen die Leute, boah, ich finde es mutig, dass man sich für sowas entscheidet, aber ich habe immer den Eindruck, es ist ja jetzt nicht unbedingt so eine bewusste Entscheidung, dass man sagt, oh, das wäre ja so klasse, das mache ich, sondern ich möchte auch nicht sagen, dass es aus der Not geboren ist, aber es erweist sich wohl einfach als der gangbarste Weg. Ich habe immer das Gefühl, dass ich mit den Härten dieses Daseins leichter zurechtkomme, wie mit den Härten anderer Beschäftigungen.
Oh, ja, das ist gut formuliert, ja.
Ja, und deshalb die Antwort, ja, man kann damit, ja, dafür und davon leben, aber das ist, hat natürlich auch mit Kompromissen zu tun, die man natürlich eingehen muss, ja.
Und damit der Pius ja auch besser davon leben kann, auch möchte ich nochmal kurz für deinen Auftritt ein bisschen Werbung machen,
super,
nämlich jetzt am nämlich am Freitag, dem 29. Juni im Club Voltaire innerhalb der Singer-Songwriter-Reihe kommt eben auch Pius Jauch. Lieber Pius, wollen wir noch mal ein Lied von dir hören?
Ja, gerne.
Ich habe ja vorher so, kannst du mal kurz rumkommen zu
ja,
mir?
Ja, klar.
Wir haben ja so ein unglaublich großes Studio, dass man einen halben Kilometer laufen muss, um dann beim Moderator zu sein. Okay. Nimm dir doch mal kurz einen Stuhl.
Ja.
So, jetzt haben wir deine CD und ich musste vorher schon so lachen, weil ich kann es ja nicht mal aussprechen, geschweige denn verstehen. Hm. Pass auf. Ant Doa Kao Kaoamnu.
Ja, genau.
Sagst du es mal?
Ja, Ant Doa Kaoamnu.
Kannst du noch mal den ganzen Satz sagen?
Hm. Ja, das ist ja nur ein Stück davon. Also Ant Doa Kaoamnu Wamaken.
Vielleicht kannst du es nochmal in einzelnen Wörtern sagen.
Also das, dieses Ant, das wird auch von Region zu Region natürlich wieder anders ausgesprochen. Viele sagen dann auch Doa Kaoamnu Wamaken. Und das bedeutet also, fehlen kann einem nur schmerzhaft. Vermissen kann man lediglich, was man kennt.
Du, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Wo ist dieses schmerzlich Vermissen jetzt?
Das ist in diesem Ant.
Ja, tatsächlich. Ant heißt schmerzlich vermissen?
Ja, also wenn ich sage, das tut mir Ant, ja, dann tut es mir wirklich weh, dass eine gewisse Sache, ein gewisser Mensch nicht mehr ist.
Ja. Sagst du es nochmal? Ich verstehe es noch immer nicht. Also wo ist jetzt dieses und dieses...
Also Ant, Doa, Doa, Antun praktisch.
Ach.
Kann einem nur, was man kennt, aber dieses Antun,
es
hat mit Vermissen zu tun einfach. Also Situation, wenn jetzt jemand verstorben ist oder wenn sich irgendwas verändert hat, irgendwas, sagen wir mal ein Haus oder wurde abgerissen, es gibt einen Park nicht mehr, dann kann es einem antun, dass es weg ist.
Aha, und es ist aber nicht antun, sondern anttun.
Ant. Ja.
Anttun, wie interessant.
Mhm. Es gibt's auch echt, es ist ja immer mit dieser Schwäbisch oder Schwäbisch-Alemannisch in meinem Fall, weil ich ja aus der Rottweiler Gegend bin, das ist ja eine sehr alte Sprache oder eine sehr alte Mundart und die ist ja tatsächlich sehr großräumig verbreitet gewesen. Und man findet immer wieder auf so verschiedenen Sprachinseln vielleicht da Ähnlichkeiten. Beispielsweise in Südtirol sagen die auch noch, dass die Kinder anten, wenn sie in den Kindergarten kommen, weil ihnen die Mutter fehlt. Dann anten sie.
Ja. Okay. Mhm. Ah. Und dieses Ant Doa, was ist dieses A? Ant Doa Ka?
Doa, Doa,
Doa. Doa.
Ant Doa, das
und
ist das
Tun. Und dieses O hier?
Ka, also kann, Oam, einem.
Ach, Oam, ach Oam. Da ist die, ich sehe ja diese Wortgrenzen gar nicht.
Ja, na klar, das habe ich deshalb auch zusammengeschrieben. Ah. Der Witz ist ja, dass ich ja meine Mundart praktisch so vertone, wie ich sie gelernt habe in diesem kleinen Dorf. Und das führt natürlich dazu, dass mich kein Mensch versteht, ja.
Und das ist aber bei dir auch ein bisschen Konzept, diese poetische Unverständlichkeit von diesem Schwäbischen dann,
ich muss
oder?
Sagen, ich habe die Not zur Tugend gemacht. Das war nicht mein Plan. Ich habe natürlich immer wieder, wurde ich damit konfrontiert, dass die Leute gesagt haben, du, man versteht es ja gar nicht, ja. Und ich löse das jetzt so, dass das einerseits natürlich in der Moderation Intonation schon mal ein bisschen erkläre und andererseits zwischendurch mal ganz hochdeutsche Lieder singe, wie dieses Schwalbenlied. Mhm. Aber jetzt den Dialekt selber, den möchte ich jetzt eigentlich nicht verwässern, weil ich das halte ich ja eigentlich gerade für das Wichtige dran, ja, dass er diese Eigenheit hat. Dass man ihn nicht unbedingt auf Anhieb versteht, weil er ja ganz eigene Worte benutzt, die zum Teil in der Schriftsprache gar nicht enthalten sind. Und Antdoka Omnu, das habe ich jetzt praktisch provokanterweise als erstes Stück dahingestellt und zusammengeschrieben, sodass man es gar nicht mehr entziffern kann. Genau.
Und das ist auf deinem Album Wolk am Horizont, das ist von 2015.
Genau.
Wir können ja auch noch mal kurz die anderen Titel durchgehen. Ich bin ganz interessiert, ob die anderen Hörer das auch verstehen. Das verstehe sogar,
die anderen sind dann einfacher, ja.
Blierteblätter. Blierte. Ach, Blüten.
Ja,
jetzt verstehe ich das erst.
Ja,
Blütenblätter im Wind. Worum geht's da?
Da geht's um die Vergänglichkeit eigentlich am Beispiel eines Löwenzahns. Es geht also im Prinzip darum, dass der Löwenzahn, der so blond ist in seiner Jugend, der dann früher graut und zuletzt seine Haare im Wind verliert.
Ach, wie schön.
Wie der Mensch oder der Mann eben auch. Ja.
Das verstehe ich auch.
Der Neckernah, genau.
Und da hast du ein ganz schönes Video auch dazu gemacht, ne, auf YouTube.
Das da habe ich meine ganzen Playmobil-Schiffe endlich nochmal.
So.
Ja, da habe ich mit sämtlichen eine ganze Piratenflotte einsetzen können. Mit Pyrotechnik übrigens zum Schluss. Ja, das war Wahnsinn, da war ich sehr lange mit beschäftigt. Und ich musste die ja immer oben einsetzen und unten ja wieder rausholen, sonst waren die ja weg. Und die Fließgeschwindigkeit, die ist recht groß. Das heißt, ich musste also immer aus dem Neckar raus und dann praktisch parallel zu dem Schiff runterrennen und es dann wieder auffahren.
Und filmen.
Ja, und filmen.
Ist sehr witzig. Was haben die Passanten gesagt, dass da einer...
Ich habe mir natürlich einsame Stellen ausgesucht. Ja, genau. Aber so ein paar Radfahrer kamen vorbei.
Also das ist so ein nettes Video. Schaut euch das einfach mal an. Und es ist auch ein ganz tolles Lied. Am besten hören wir das gleich mal. Ihr hört Pius Jauch mit seinem Lied Der Neckar nah.
Mir schießt der Neckar nah. Guck mal den Sorg, die sollte hin, schien nur zum Dreh. Aber ist wo wie wie Gosch, nie do wie aus dem Fass. Schäisch es g'si, aber betsch nass.
Das war noch einmal Pius Jauch mit Der Neckar nah. Und der Pius ist noch immer bei uns im Studio von der Wüstenwelle. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, Pius, ich mag ja nicht nur deine Lieder total gerne, sondern ich mag auch deine Videos. Und was mir natürlich da immer besonders gut drin gefällt, ist, dass da auch immer Tiere drin vorkommen. Zum Beispiel in Winterschlaf. Und wir haben uns ja gerade schon unterhalten, das ist ja für dich generell ein ganz wichtiges
Thema. Ja, ist mir selber wichtig. Ja, klar, ich bin eine Zeit lang... habe ich da ja auf einem alten, gerade Winterschlaf beispielsweise, dieses Video.
Oh,
da haben wir also tatsächlich den Winter auf so einem eingeschneiten Südtiroler Bergbauernhof verbracht.
Ach, und das war echt?
Ja, das war alles echt.
Das war, die Hütte war echt? Ich dachte schon, wo ist er dahin gefahren?
Ja, wir haben da gelebt. Nee, wir haben da gelebt. Und der Witz war eben, dass die Mitbewohnerin meiner Freundin, die hatte ihm in der WG eine alte Digitalkamera vergessen. Und zog dann aus. Und eben meine Freundin hat die mitgenommen und wir wollten die ihr natürlich übergeben. Die kam dann auch später zu Besuch und hat die mitgenommen. Und wir waren aber in dieser eingeschneiten Situation und sind dann eigentlich total überraschenderweise selber drauf gekommen, dass wir ja eine Digitalkamera hätten eigentlich, um jetzt ein Video zu machen. Und dann haben wir einfach nur gefilmt, was um uns rum war.
Das gibt's ja nicht. Das müsst ihr euch anschauen. Das gibt's ja nicht. Das ist so ein tolles Video. Und ich dachte, wo hat er dann die Hütte entdeckt?
Nee. Das war einfach nur draufgehalten eigentlich. Ja. Genau, ja. Die wenigen Bilder, die einfach da waren.
Und dann war die wirklich eingeschneit und konntet nicht weg, oder?
Ja, es gibt dann so eine Schneefräse, wo man dann 3,5 Stunden lang fräsen kann, um wieder frei zu werden und so. Das muss man dann schon alle Tage mal machen. Aber so eigentlich grundsätzlich waren wir tatsächlich eingeschneit. Ja.
Ist ja Wahnsinn.
Mhm.
Also das sind auch wirklich echt erlebte Lieder bei dir, ne? Das
ja, ist nicht immer. Ja, natürlich, ja klar. Ja, klar. Das ist ja auch das Schöne eigentlich. Ich meine, einerseits bedingt ja dieses Liedermacher-Dasein, dass man sehr vielleicht auch ein sehr unruhiges Leben hat. Und andererseits kann man ja jede Erfahrung brauchen. Also weil von was würde man sonst erzählen? Die ganzen Lieder wären ja dann irgendwann nicht mehr echt eben. Ja.
Mhm. Mhm. Das nächste ist, wie spricht man das aus?
Mir se will man nicht. Das ist so ein bisschen politischer jetzt, da geht es darum, dass einem, ich habe so den Eindruck, zurzeit wird einem alles so abgenommen. Ja, also so das gipfelt darin, dass man die Kindererziehung, die nimmt einem der Staat auch noch ab, damit man es ein bisschen leichter hat. Und da habe ich einfach das Gefühl, da gibt man so viele Rechte auf. Man denkt, das sei eine lästige Pflicht, ja, aber es sind eigentlich Rechte. Und wenn sie mal weg sind, dann sind sie weg. Und darum geht es in dem Lied.
Und was und der Titel?
Mir se will man nicht heißt, und man möchte nichts müssen.
Das Mirse?
Mirse will man nicht.
Ach, müssen Möchte will man nicht.
Nichts. Ja, nichts.
Ah, ach, nichts. Das ist ja ein ganz eigenes Schwäbisch. Ich dachte ja immer, ich verstehe inzwischen hier Schwäbisch, aber das ist eine ganz eigene Sprache bei euch. In Bösingen.
Ja, Bösingen bei Rottweil. Also die Eigenheit ist eben, Bösingen war bis Bösingen-Rottweil. Ja, das war ja da die Territorialmacht. Die war ja bis 1803 freie Reichsstadt, katholisch. Das heißt, es unterscheidet sich natürlich schon mal zu diesem evangelischen Tübingen jetzt, zu diesen Altwürttemberger Teilen, ist eben katholisch und sehr alemannisch von der Sprache. Man sagt Schäksi, sagt man dort. Man sagt nicht Schäk gewesen oder schick wer, sondern sie schick sie, weil ja, Rottweil war politisch dann zum Teil ein bisschen mit der Schweiz verbandelt und das hört man in der, das hört man der Sprache eben an. Und dann kommt es natürlich dazu, durch das, dass mein Dorf jetzt eher, jetzt nicht völlig abgelegen, aber da eben vielleicht ein bisschen abgelegen liegt, hat sich da vielleicht relativ lang, wie in anderen Dörfern natürlich auch, eine sehr alte Version des Dialekts erhalten. Und ich hatte das Glück, dass mein Opa sehr, sehr alt wurde und ich eigentlich über ihn mein Schwäbisch da verfeinern konnte. Ich habe ja eben das Lied Schwarzbrot mich selbst spielt ja zum Beispiel zur Zeit meiner Kindheit, wie ich auf seinem Hof war mit der Oma, mit der Anne. Ja, und das ist ja ein verlorenes Stück Kindheit eigentlich, das ich teile mit Menschen, die zum Teil 50, 60 Jahre älter sind als ich, die auch so aufgewachsen sind. Aber jetzt ist es ja bereits nicht mehr der Fall. Die alten Häuser, wo der Stall gleich neben der Stube war, wo der Bauer noch im Wald sich ein Zubrot verdient hat, die sind ja vorbei. Also diese 3, 4, 6 Stücke Vieh, die hat heute kein Mensch mehr. Die Schwalben kommen nicht mehr in diese Ställe, wo die vielen Mücken waren. Ja. Und die Kinder helfen nicht mehr beim Ausmisten, wenn sie klein sind. Sie finden auf dem Heuboden nicht mehr ihren Spielplatz und springen Meter hoch in diese Heutürme hinein. Das hat sich alles verändert. Damit hat sich auch die Sprache verändert. Beispielsweise Schwarzbrot mit Gselz heißt es ja unter Glas Kielorb im Milch dazu. Kielorb, das heißt Kuhlau, also warm, frisch von der Kuh.
Das habe ich gar nicht verstanden.
Dieses Glas Milch haben ja die wenigsten Kinder heute noch in der Küche. Oder ich habe da immer jeden Abend ein paar Liter Milch geholt, die war praktisch noch warm, zum Teil hat man selber geholfen beim Melken. Heute trinkt man das, trinkt man die Milch aus dem Tetrapack und da ist die pasteurisiert. Und ja, die Landschaft verändert sich, in den alten Obstgärten stehen heute Neubauten, die Häuser werden wie gesagt umgenutzt oder abgerissen. Und das ist so in meinen Augen schon mittlerweile ein Stück Geschichte, was auch in dieser Sprache natürlich steckt.
Und dem hast du ja auch in dem Lied dann eigentlich ein Denkmal gesetzt, wenn man es so nimmt. Ne? Ist ja auch ein bisschen ein Versuch, das dann zu bewahren.
Ja, sicher. Man hängt deshalb auch an Durka um, nur was man kennt. Das vermissen kann man nur, was man kennt. Oft hat man natürlich als Dialektmusiker mit der Frage zu tun, warum eigentlich? Ja, warum pflegst du das, wenn es doch keiner mehr versteht? Aber ich denke, wer einen Bezug hat zu, das ist ja im Grunde das ist meine Muttersprache, der würde das nie in Frage stellen, weil wenn man einfach dran hängt. Und man muss natürlich auch sagen, es ist eine andere Sicht der Realität. Man kommt mit diesen Begriffen einfach von einer anderen, hat eine andere Perspektive auf die Dinge. Und da hängt man selbstverständlich dran. Es ist meines Erachtens gemütlicher. Heute sprechen alle natürlich von Transparenz, aber auch von Effektivität. Ja, deshalb muss die Sprache ja auch für jeden verständlich sein. Wer es am besten, man würde noch Englisch reden. Und das entzieht sich, diese Mundart entzieht sich diesem Denken. Und ist für mich dann zumindest, wenn ich es auch dann in der Realität so nicht mehr finden kann, doch auch eine Art Rückzugsgebiet, in dem ich mich wohlfühle und das ich selbstverständlich für erhaltenswert halte.
Und kannst du das denn selber noch so sprechen, wie du es mit deinem Opa zum Beispiel gesprochen hast?
Also ja, ich hatte ein glücklicherweise, ja, ich wohne jetzt ja wieder in Bösingen, ich war ein paar Jahre weg, seit ich wieder dort bin, kann ich das alltäglich benutzen, das ist natürlich toll.
Mhm. Ist es ein anderes Lebensgefühl dann, ein bisschen, wenn man so sprechen kann, wie man aufgewachsen ist?
Und sicher, ja, glaube ich schon. Also ich möchte jetzt nicht zu hoch hängen, aber das ist bestimmt so. Also ich merke auch, ich habe früher viel mehr Hochdeutsch geredet und hatte das dann zum Teil so raus, dass man dann wohl kaum mehr hörte, wo ich herkam. Und das will mir jetzt immer schlechter gelingen, weil ich es einfach zu wenig übe praktisch. Für mich ist ein kleines bisschen schon Luxus natürlich, dass ich so schwätzen darf.
Ja. Wir schauen nochmal die anderen Titel auf deiner CD an. Ich finde es so interessant auch, naja, wie die Titel alleine heißen und worum es da geht. Fetze mit Sterne.
Fetze mit Sterne, ja, das ist ein Vergleich von Europa mit Amerika. Mir fiel irgendwann auf, dass die europäische Flagge ziemliche Ähnlichkeiten hat mit der amerikanischen. Die haben ja auch die Sterne in diesem blauen Fenster da oben. Ja. Und uns fehlen die Streifen, aber die Sterne haben wir auch. Und das war dann Anlass, mal zu vergleichen, was ist denn eigentlich auch so amerikanisch geworden bei uns? Und wenn man jetzt wieder auf dem Land wohnt, dann fallen einem natürlich als erstes diese riesigen Monokulturen auf, ja, wo plötzlich der Mähdrescher und die Spritzmittel da ausgebreitet werden. Und es drängt sich natürlich dann auch der Vergleich auf, wie sieht es jetzt aus mit der Kultur? Also ist jetzt diese Monokultur, die wir in der Landwirtschaft sehen, hält die nicht auch Einzug in unseren Dörfern? Und gerade wenn es um Sprache geht, natürlich schon. Weil natürlich diese ganzen alten, nehmen wir mal an, so ein schwäbisches Wort wäre auch eine Kornblume oder eine Mohnblume oder irgendein Unkraut. Ja, das wird ja dann auch wegrationalisiert eigentlich. Und das vergleicht also dann das alte Europa als Märchenland. Die Amerikaner suchen ja immer ihre Vergangenheit bei uns und werden da auch fündig, während wir eher, habe ich immer den Eindruck, unsere Zukunft suchen in Amerika, die ja sehr viel schwieriger zu finden ist, ja, wenn man sie nicht so festmachen kann. Darum geht es in dem Lied.
Du hast so verschiedene Themen, fällt mir auf. Ne? Also es ist ja auch nicht nur das, was du selber erlebst, sondern eben auch...
Ja, klar, also es ist, ja, also man muss natürlich auch sagen, so eine CD, die mache ich ja auch nicht über Nacht. Das heißt, die Lieder, die kommen natürlich in einem gewissen Zeitraum zustande. Mhm. Und in diesen Zeiträumen, da begegnet einem natürlich einiges und entsprechend vielfältig sind dann wohl die Themen. Ja.
Du hast vorher noch erzählt von dem einen Titel von Valhalla,
genau.
Wie der zustande kam.
Genau, ja. Da fiel mir irgendwann aus, dass die Leute, wenn sie in die Halle gehen, also die Halle als weltliches Zentrum der Dörfer, dann fragt man praktisch, wo Gorscht, ne? Und dann heißt es Italle, ja. Oder Gorscht au Italle, wird man dann gefragt.
Und die Halle ist was?
Und dann dachte ich mir, die Halle ist also die Mehrzweckhalle oder die Festhalle in größeren Räumen, in größeren Siedlungen, da kann man es dann nur für die Feste nehmen. In den kleineren Siedlungen ist die so teuer, die Halle, da muss man die mehrzweckartig nutzen, ja. Also da sind ja auch der Boden ist dann bemalt, man kann also Volleyball spielen, Fußball, Badminton und man kann aber auch feiern. Und dann fiel mir eben auf, so wie die Griechen ihre Foren haben, also die Römer ihre Foren und die Griechen ihre Amphitheater, so war eben im Norden schon immer die Halle, das Zentrum und der Festkult. Ja, und wie dann in der Mythologie dann eben das große Vorbild aller Hallen ist ja die Valhalla. Mhm. Die habe ich jetzt eben verglichen mit der Mehrzweckhalla. Ja, und, genau, also sprachgeschichtlich sieht man ja, man sagt ja wahrscheinlich auch nicht Valhalla, sondern Valhalle, wie Mehrzweckhalle. Ja, und das war so der Witz praktisch, dass wir heute wie zu uralten Zeiten einfach in diesen Hallen unsere Feste feiern. Unsere Wüstenfeste, die Saufgelage. Ja, darum geht's dann.
Ja, jetzt haben wir so ein paar Titel von dem Album Wolk am Horizont durchgesprochen. Wo kann man das dann eigentlich kaufen? Fällt mir gerade ein.
Ja, also rein theoretisch müsste man das in jedem CD-Geschäft bestellen können, obwohl es ja keine mehr gibt. Ja, also ich habe mir sagen lassen, dass man es auch downloaden kann auf iTunes. Ich bin da leider mit dem Internet selber wenig beschlagen, habe aber das Glück, dass ein Label sich drum kümmert. Und also es müsste im Internet, auf Amazon eigentlich, müsste man es kriegen.
Darf man jetzt ja gar nicht sagen bei uns, bei der antikapitalistischen Mäder. Nee, klar, natürlich. Ja, Hauptsache, man hört dich.
Ihr könnt natürlich auch mir schreiben. Ja, das wäre sehr, sehr, sehr weniger kapitalistisch.
Genau. Ja, schreib doch den Pius Jauch. Kann man denn bei dir auch eine CD käuflich erwerben?
Im Bühnenverkauf hauptsächlich, ja. Genau.
Beispielsweise, um nochmal den Termin kurz einzubringen. Am 29. Juni, da spielt der Pius Jauch im Club Voltaire in Tübingen. Aber jetzt würde ich sagen, hören wir doch mal eins dieser wunderbaren Lieder. Welches sollen wir hören?
Ja, das kommt jetzt drauf an. Antoka Omnu eben, das ist so ein Gypsy-mäßig, wie so ein, genau. Da ist sogar noch eine Kirchenorgel drin, ja.
Die du auch selber spielst?
Die Bratsche spiele ich selber und die Gitarre, die Orgel spielt meine Schwester, die ist Organistin.
Was spielst du noch alles? Du spielst Gitarre außerordentlich gut, spielst Klavier, du spielst Bratsche?
Ja, Bratsche, Klavier spiele ich so gut wie nicht, ja. Das reicht gerade, um die Sachen zu machen, aber eingespielt hat es eben meine Schwester.
Ah.
Genau, ich komponiere ein bisschen auf dem Klavier, aber zum Spielen, für eine Aufnahme reicht es sicherlich nicht.
Gut, dann hören wir jetzt den Pius Jauch, begleitet von seiner Schwester. Und das Lied, das du nochmal sagen darfst, weil ich kann es nicht aussprechen.
Antoka Omnu.
Weniger mir auf eiserne Schulter zum Staun. Antoka Omnu, war man kennt. Wenn man nicht mangeln kann, wenn man nicht mag oder nie verlebt hat.
Wow. Wow, das war nochmal Pius Jauch mit seinem Lied, das ich nicht aussprechen kann. Andor Ka Omnu. Ja, schön, dass du immer noch da bist. Ich bin total baff. Das klingt ja großartig. Also ich meine, alle deine Lieder klingen großartig, aber das ist nochmal so ein ganz anderer Klang. Das hat fast was so Tangoartiges.
Ja, ich war mal so begeistert eigentlich, das war so ein bisschen der Anlass für dieses Stück. Ich war in Spanien und habe dort einen Straßengeiger gehört, der unheimlich schlecht Geige spielte, muss man sagen. Ja, also sagen wir mal aus der schulischen Perspektive, wenn man jetzt in Orchestern gespielt hat. Und der aber so inbrünstig war, dass es einfach super gut war. Und dann dachte ich mir, Mensch, es ist so schade, dass bei uns viele Leute lange Geigenunterricht nehmen und sie nachher nie wieder zu spielen trauen, weil sie diesem Perfektionshang nachgeben, diesem Anspruch der Konzerthalle. Und da dachte ich mir, war dieser Tango, ja.
Und aber du hast es richtig gelernt, ne? Du spielst ja da auf dem Stück Bratsche.
So. Ja, ich hatte halt lange Geigenunterricht, da darf gar nicht sagen, wenn man das dann vergleicht, 13 Jahre oder so, ja, habe ich richtig lang eigentlich dann gespielt, ja. Und später aber dann gelassen eben.
Aber es ist ja toll, fast schade, dass du es nicht auf so vielen Liedern dabei hast, ne?
Ja, das Problem war, ich habe das einmal, wurde ein Konzert vom Radio, vom SWR aufgezeichnet und ich hatte meine Bratsche dabei. Und ich hatte mir vorgenommen, ein neues Stück, das wirklich auch sehr schwer war, mit vielen Doppelgriffen und so, da wirklich zu spielen und gleichzeitig noch zu singen, was natürlich, na gut, und das habe ich dann auch gemacht. Und seither habe ich es nie wieder probiert. Ich hatte das Problem, ich habe einfach eine halbe Stunde lang Gitarre gespielt und dann hatte ich nach der Bratsche gegriffen und dann war das einfach ein bisschen zu schwierig.
Okay, schade. Und jetzt hast du die Bratsche gar nicht mehr dabei?
Jetzt habe ich sie eigentlich nicht mehr dabei. Nee.
Mensch, also es klingt ganz toll. Es gibt ja nochmal eine ganz andere Tiefe. Ja, magst du nochmal kurz sagen, worum es in dem Lied denn geht? Ich finde es so schade. Ich verstehe dann doch relativ wenig.
Es geht einfach darum, eben, dass man nur vermissen kann, was man kennt, weil man nicht ermangeln kann, von was man nichts weiß oder was man nicht weiß oder nicht erlebt hat. Und und dann ist eben die Frage, wie viel in der Strophe heißt dann, wie viele Leute habe ich nie kennengelernt, wie viele Sprachen nie gehört, wie viele Lieder nie gehört, genau. Genau. Wie viele Häuser nie gesehen. Also es sind ja so viele Siedlungen, so viele Dinge, die im Strudel der Gezeiten verschwinden und wir wissen gar nichts davon. Und so verschwinden natürlich jeden Tag Dinge. Ja, wenn man jetzt natürlich wieder das in der Natur die Entsprechung sucht, dann sind es die Arten, die verschwinden. Aber auch in der Kultur haben wir ja einen rapiden Schwund an Kulturen weltweit.
Versuchst du da auch mit deiner Musik und deiner Kunst, wie soll ich sagen, ein bisschen die Fahne hochzuhalten für diese verschwindenden...
Ja, natürlich möchte ich schon sensibilisieren eigentlich für den Wert solcher Kleinigkeiten, vermeintlicher Kleinigkeiten. Wie gesagt, ich finde, Sprache ist ja gar keine Kleinigkeit. Also auch wenn ich jetzt auf Hochdeutsch dichte oder auf Schwäbisch, dann bringe ich ja schon allein vom Klang der Worte her ganz andere Konzepte miteinander in Verbindung. Also die Lieder werden ja zwangsläufig anders, wenn sie sich reimen sollen. Und so kommt man auch oft über die Reime zu ganz anderen Schlüssen. Und eben wie ich vorher schon sagte, ist die Perspektive auf die Wirklichkeit eine andere, wenn ich eine andere Sprache spreche oder auch eine andere Mundart. Und das halte ich für absolut bedeutsam. Ein schönes Beispiel finde ich jetzt zum Beispiel jetzt mal, wenn man jetzt beim Schwäbischen was Positives sagen wird, das Schaffe, ja, da macht man sich oft drüber lustig, diese schaffigen Leute. Aber wenn man sich Schaffen anguckt, also Schaffen als Verb für Arbeiten, dann ist es in dreierlei Hinsicht toll, weil Schaffen heißt erstens mal, ich arbeite nicht ergebnisoffen, sondern ich schaffe das. Also ich bringe es ja wirklich zu Ende. Ich arbeite jetzt nicht, sondern ich schaffe. Also es ist klar, dass ich es jetzt am Ende dann habe. Zweitens hat es das Kreative, das Schaffen, das Erschaffen. Das macht vielleicht noch was Neues.
Stimmt.
Ja. Das Kreative, und das Dritte, was war jetzt das Dritte? Das ist jetzt peinlich, das ist mir jetzt entfallen. Nee, das waren die zwei Punkte in einem, genau. Das muss einfach hinkriegen.
Das stimmt. Apropos Schaffen, es ist so eine total profane und sehr unkreative Frage. Ich weiß, aber mich interessiert immer, wie kommt bei dir denn so ein Lied zustande? Also ist da zuerst der Text oder ist da erst eine Melodie, die dir einfällt? Oder ist es beides gleichzeitig, was beim vor sich hinspielen entsteht?
Ganz unterschiedlich, ja. Oft fallen mir so Fragmente ein, sei es die Melodie oder der Text, an den ich mich dann entlanghangle.
Und wie kann man sich denn so einen Alltag als beruflicher Liedermacher vorstellen? Also stehst du morgens auf und sagst dir, Mensch, jetzt spiele ich erstmal?
Ja, das ist eine beliebte Frage, ja. Ich saß einmal jetzt am Wochenende im Schwarzwald am Ende des Konzerts neben einem Gast und der meinte so, ja, okay, und was machst du unter der Woche? Das ist eine beliebte Frage.
Das habe ich auch immer, wenn ich sage, ich mache Kunst und ich mache Kabarett. Nee, ich meine, was arbeiten Sie?
Ja, ja.
Eigentlich könnte man ein Programm über die Reaktionen machen.
Ja, ne? An sich total. Ja, das dachte ich mir auch schon oft. Ja. Ja, vor allem ist es ja oft so, dass man so schlecht bezahlt wird, dass die Sorge durchaus angebracht ist.
Ja. Ja, ist nur die Frage, ob die Leute es so direkt fragen sollten. Da geht es ja oft eben, klar, jetzt, wenn man sich länger unterhält oder wenn es darum geht, wie kann man denn als Künstler leben, dann ist es ja legitim, das zu fragen. Weil wenn die Leute das nach dem Konzert wissen wollen, finde ich es manchmal so ein bisschen traurig.
Ja, klar, man würde ja dann gerne eher über Inhalte reden.
Ja,
ja, ja, klar. Ja. Aber um auf die Frage zurückzukommen, wie läuft mein Tag ab? Also grundsätzlich muss ich sagen, es ist ja, das weißt du ja dann auch, ist extrem viel Arbeit, ein Programm zu schreiben. Ja, also das heißt, das Auftreten ist ja die kleinste Sache eigentlich. Also die wahre Arbeit steckt dann in den Neuschöpfungen praktisch. Und gut, bei mir, wie läuft so ein Tag ab? Die laufen auch nicht immer gleich ab. Also ich mache ja dann auch verschiedene Sachen. Ich habe noch ein Puppenspiel, mit dem ich ab und zu in Schulen bin.
Was, echt jetzt?
Mhm.
Ach?
Ja, und dann habe ich angefangen.
Kann man dich da buchen?
Ja, ja. Das heißt Pumpernickel oder wie Napoleon unter die Räuber fiel. Auch mit meiner Schwester Carmen ja auch zusammen. Die Kantorin ist in Albersbach und eben Orgel spielt und alte Instrumente. Und der Witz an diesem Puppenspiel ist eben, dass sie mit einem originalen Cembalo das begleitet. Das ist dann so eine Art volkstümliche Wanderoper. Ja.
Ach, und hast
und
du
das
geschrieben?
Singen die, ja, ja.
Die hast du geschrieben?
Mhm, genau,
nee.
Ja. Ja,
kann man das irgendwo, ich meine.
Es gibt ja auch eine uralte Internetseite irgendwie, müsste man mal, ja, wahrscheinlich auch überarbeiten. Also mit dem bin ich ab und zu unterwegs. Und dann habe ich angefangen, ich habe schon immer eine Wahnsinnsfaszination für einen Film gehabt. Jetzt habe ich mal angefangen, mich dahin zu bewegen. Und es ist unheimlich schwierig, selber reinzukommen. Ich hatte mal jetzt eine kleine Sprechrolle im Tatort, im Goldbach, der erste Schwarzwald-Tatort.
Da war
ein Waffenschrank kontrolliert. Ja. Durfte ich aber nicht auf Schwäbisch. Ja, war nur ein Satz.
Wie kamst du dazu? Das ist ja toll.
Ja, wie gesagt, ich habe mal irgendwie als Komparse damals mich vor 2 Jahren mal irgendwo eingeschrieben und habe dann in einer deutsch-französischen Kinoproduktion einen Polizisten spielen dürfen, der was sagen durfte auch. Und da dachte ich mir, das muss ich jetzt öfters machen. Und jetzt bin ich also dann immer mal wieder da irgendwie am Set bei verschiedenen Sachen. Also das nimmt so ein bisschen Zeit in Anspruch. Und dann habe ich einfach, weil ich ja selber gerne schreibe, beschlossen, selber einen Film zu machen und drehe jetzt selber gerade an einem Film zusammen.
Nein,
mit
du machst
Freunden.
Einen Film?
Ja, 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 ja.
Sag mal, was machst du denn nicht? Ja,
ja,
was? Echt
ja, 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 ja.
Worum geht's da? Kannst
ja,
du
da
schon
geht's
erzählen?
Natürlich so ein bisschen, ist eine Innenschau natürlich auch um so ein Künstler-Dasein. Es geht um einen Puppenspieler. Ich muss sagen, es hing auch damit zusammen. Ich habe wenige Auftritte mit diesem Theaterstück. Auch deshalb, weil einfach die Finanzierung oft nicht gestemmt werden kann. Also wir kommen da zu zweit mit so einem Cembalo, sind dann 2 Autos, ist wahnsinnig viel Aufwand. Und da kommen wir relativ selten zum Spielen, oft dann so in kirchlichen Kreisen, wenn es irgendwie in München hatten wir da ein paar Auftritte bei der evangelischen Kirche, wenn es um Kinderbetreuung geht, oder wir sind ab und zu mal in Schulen, da gibt es ein Projekt Mundart in der Schule, wo das eben finanziert wird, weil die Schulen das selber oft gar nicht bezahlen können. Und wir sind dann so selten mit diesen Puppenspielen unterwegs gewesen, dass ich dachte, na, dann möchte ich dem jetzt vielleicht ein bisschen ein filmisches Denkmal setzen oder möchte das, sind ja auch ganz tolle Puppen, die hat dann meine Freundin gemacht, sind so Keramikpuppen.
Was, ehrlich? Das ist ja ein richtiges Gemeinschaftsprojekt.
Ja, ja. Und da dreht sich, der Film dreht sich natürlich jetzt nicht um das Puppenspiel, sondern es dreht sich um einen Puppenspieler. Und vielleicht auch um, wenn man so will, um unsichtbare oder geistige Welten, die ja oft in der Steuererklärung eben dann leider nicht berücksichtigt werden. Ja, da kommen dann bei so einem Künstler immer so ganz mickrige Zahlen raus. Und das ist einfach der Versuch, das andere mal darzustellen. Ja, also und dann schreibe ich praktisch daran, muss ich das ja koordinieren, wenn wir mal drehen, wer spielt dann mit und wo und wie kriegen wir das hin, und dann mache ich natürlich meine eigenen Stücke und ich lese auch sehr gerne. Habe immer, wie das vielleicht so als Schwabe ist, immer ein furchtbar schlechtes Gewissen, wenn ich lese, ja. Das ist ja nichts gearbeitet.
Nee,
ja.
Wirklich?
Ja, muss mir dann immer einreden, dass es eigentlich auch Arbeit ist. Also ich lese halt so gern so historische Sachen, die sind dann auch anstrengend, also kleine bisschen Arbeit ist es auch. Ja, dann muss ich natürlich üben und wenn ich Sachen aufnehme. Ich sollte eigentlich Konzerte planen, das mache ich so gut wie gar nicht, muss ich gestehen, weil da bin ich ganz schlecht, da kann ich mich...
Warum? Warum machst du das nicht
so? Ich finde es so unglaublich deprimierend, sich zu verkaufen, zu sagen, wie toll das man doch schon
sagt. Ja, aber hör mal, warum hat denn jemand wie du, also warum hast du keine Agentur?
Ja, habe ich auch nicht gesucht, jetzt hast du mir nicht ergeben.
Ich will dich schütteln. Ja. Du hast da so viel, ne? Mhm. Also ich meine, du hast eine geniale Musik, Beispiel, du hast ein Alleinstellungsmerkmal, du hast ein unglaubliches Repertoire, du kannst so alle Instrumente und so weiter. Also ich glaube, egal welche Agentur, die würden ja sagen, Mensch, ja.
Ich weiß es nicht. Also ich finde jetzt zum Beispiel, gerade beim Film mache ich die Erfahrung, dass es das eigentlich nicht so ist.
Ja, Film ist ja auch was anderes. Klar, Film, da hast du 3 Milliarden Komparsen, die es auch gerne machen würden. Aber ich meine, es gibt nur Pius Jauch, der genau diese Musik macht. In genau dieser, also ich meine, das haut mich jetzt um. Warum musst du selber deine Konzerte dir zusammenklamüsern? Ich glaube nicht, dass du das müsstest.
Ja, das Problem ist ja, ich kriege ja dann immer mal wieder eine Anfrage und dann kann ich mich so hangeln. Das heißt, ich kann es dann auch lassen.
So rettet man sich gerne so ein bisschen drüber. Ich kenne das. Aber letzten Endes ist es ja auch so viel einfacher, wenn man jemand hat, der das für einen bucht. Und da kann man ja auch sagen, was weiß ich, nur 2 Konzerte pro Monat. Ich habe mich nämlich schon gewundert, dass du so wenig spielst. Also, so
stimmt, immer wieder peinlich mit diesem Internet. Das ärgert mich ja auch tierisch, dass man auf diesen Homepage, die meine ist auch schon sehr alt, dass man einen da immer so, ich finde, da lässt man so die Hosen runter, so nach dem Motto, ich gehe jetzt mal, schaue ich mir an, was der wirklich macht, ja, zack, und dann steht es da, ja. Glücklicherweise muss man eben die Steuererklärung noch nicht veröffentlichen, ja, aber dann denken die Leute, ah, jetzt habe ich ihn durchschaut, ja, das war früher in den analogen Zeiten viel schöner, da gab es mal einen guten Zeitungsartikel, ja, und dann gab es mal 2 Jahre keinen mehr, aber die Leute dachten, naja, er wird schon irgendwo auftreten, ja. Jetzt aber im Internet kann man das alles nachlesen, ja, das finde ich
fies. War überhaupt keine Kritik,
nee, das natürlich war gar nicht, nein, nein, der nein, das ist nur mein
Gefühl. Sondern ich fand es nur so, ich dachte, hä, der ist so gut, warum macht der nicht mehr? Weißt du, ja, so ein Schade, das sollte doch mehr in die Welt. Ich habe es ja noch gar nicht gesagt, der Pius Jauch tritt am 29.06. im Club Voltaire in Tübingen auf. Ja, Mensch, es ist eines deiner wenigen und sehr erlesenen Konzerte und ich kann nur Tübingen, Reutlingen und Rottenburg, die ja hoffentlich gerade alle zuhört, ermutigen, da auch hinzugehen. Und der Pius Jauch ist auch noch immer, aber nicht mehr besonders lange, bei uns im Studio von der Wüstenwelle. Ich bin schon halb am Abmoderieren, denn ich sehe, wir haben nur noch so ungefähr ein paar Minuten.
Okay.
Pius, schade.
Stimmt.
Wir hatten uns ja noch so viele Themen aufgeschrieben. Zum Beispiel, ich fand ja einen so witzigen Satz im Vorgespräch von dir. Ich versuche mittlerweile immer, mich möglichst schlecht anzuziehen bei Konzerten.
Ja, genau. Ja. Also gut, es kommt mir natürlich auch entgegen, weil ich kriege immer Panik in Einkaufshäusern. Ich kaufe also nicht gerne ein. Also wenn irgendjemand ein T-Shirt übrig hat und mir das gibt, dann ziehe ich das immer gerne die nächsten paar Jahre an.
Ich hab auch nur Dinge, die mir Leute geschenkt haben.
Ach, ehrlich?
Passen mir dir dann gar nicht, aber das ist von meiner Schwester, die natürlich 3 Meter größer ist als ich und so weiter.
Okay. Hätte man nicht gesehen, ja.
Ach, das war sehr nett. Nein, aber tatsächlich, ich hasse auch Einkaufen und ich ziehe nur die Dinge an, die mir wer schenkt.
Da geht's mir auch, ja. Und dann fällt mir natürlich auch auf, dass diese schwarzen T-Shirts, die ich da immer benutze, ich habe da 2, dass die immer grauer werden. Und dann dachte ich mir, oh mein Gott, ja, vielleicht sollte ich mal was Neues kaufen. Und dann fiel mir aber auf, je besser ich mich anziehe, desto unsicherer wirkt's, ja.
Wieso?
Weiß auch nicht, habe ich so den Eindruck, so nach dem Motto, jetzt habe ich mich noch hübsch gemacht, als wollte ich so über mein Programm hinwegtäuschen.
Ich mache das immer genau deswegen. Ich habe immer so voll schlecht vorbereitete Programme, aber ich denke immer, hast dich wenigstens gut angezogen.
Aber das mag schon auch am Thema liegen. Also ich glaube, wenn man eben schwäbischer Liedermacher, das Problem ist ja auch, ich würde ja unheimlich gerne einfach meine Musik spielen und da Inhalte, und dann, dass dann die Inhalte besprochen würden. Aber bei mir ist die Form so ungewöhnlich, dass es immer heißt schwäbisch, ja, oder schwäbisch-alemannisch. Und dann steht es immer als Prädikat drüber. Ja, und das ist mir gar nicht so lieb. Und ich glaube, wenn ich mich dann eben noch anziehen würde wie ein Bankangestellter oder so, dann hätte ich meinen Hau dann weg. Ja.
Und warum ist es dir gar nicht so lieb mit diesem...
Also ich meine, es ist so, dass man muss ja auf irgendwas, man braucht ja irgend so ein Alleinstellungsmerkmal, wie du es genannt hast, ja, und da braucht man irgendwas und da wird man auch festgelegt, das sucht man sich ja nicht selber raus und ich finde es mit der Mundart finde ich okay, weil es ist mir ja auch wichtig, aber es ist ja jetzt nicht so, dass ich durchweg immer nur davon singe, dass man weiter Schwäbisch reden sollte und egal was, ja, sondern ich versuche ja eigentlich eher das als Kunstsprache zu verwenden und da geht es mir also tatsächlich um die Inhalte, ja, also jetzt die Form allein ist mir ja nicht genug eigentlich. Und da wäre es mir schon recht, wenn das so selbstverständlich werden könnte, dass man sich wieder mit den Inhalten mehr auseinandersetzt als mit der Form.
Und das tun wir jetzt, nämlich wir hören noch ein letztes Lied von dir und das singst du auf Hochdeutsch.
Nee? Ja, genau, ja, genau.
Und du singst es sogar live, obwohl du es gar nicht magst, das rechne ich dir total hoch an. Wie heißt dein Lied?
Es heißt Holunderblüte und es bricht eine Lanze für alle, die zu Hause bleiben. Die Deutschen sind ja Reiseweltmeister, das heißt, die sind überall sonst auf der Welt unterwegs und die Leute fragen sich schon, wie es bei denen wohl zu Hause aussieht, dass die immer abhauen. Und ich wollte jetzt ein Lied spielen für alle, die einen Gemüsegarten haben, einen zu pflegenden Verwandten, ein Tier, nicht wegkommen über den Sommer, kein Geld. Genau, die Vorteile des Daheimbleibens.
Dann hören wir jetzt Pius Jauch live bei der Wüstenwelle.
Der Sommer, sagt man allgemein, soll in der Fremde schöner sein. Warmes Wasser, Frauen am Strand, Eis am Stiel und Sonnenbrand. Mir sind die dichten Wälder lieber, Heidelbeeren im frischen Moos. Zum Glück ist hier in den Ferien nichts los. Ich pfeife auf Sonne, Mond und Sterne, ich mag schwarze Wolken gerne. Kalter Wind macht mir nichts aus, ich bleib zu Haus. Zu reisen bildet ungemein. Wer's nicht vermisst, der bleibt daheim und legt sich einen Garten an. Den wer verreist, nicht pflegen kann, was in der Ferne so bezaubert. Liegt zu Haus verlassen da, Schätze birgt allein die Fotokamera. Ich pfeif auf Bilder und Trophäen, hab den Holunderblühen sehen. Die Limonade noch im Glas, auch das macht Spaß. Wer an der Oberfläche bleibt, der reist für Neuigkeiten weit. Ihn beeindruckt schließlich bloß, was bombastisch ist und groß. Mir sind die Alltagssorgen lieber in der Lösung des Problems. Zeigt sich mir die Schönheit des Systems. Ich pfeife auf Sonne, Mond und Sterne, ich mag schwarze Wolken gerne. Kalter Wind macht mir nichts aus, ich bleib zu Haus. Kalter Wind macht mir nichts aus, ich bleib zu Haus. Kalter Wind macht mir nichts aus, ich bleib zu Haus.
Wow, das war Pius Jauch bei uns live in der Wüstenwelle. Oh, ich bin total platt. Das klingt wie von der CD. Wahnsinn. Du solltest mehr live spielen.
Dankeschön.
Ich hätte noch ewig mit dir reden können. Ich hoffe, du suchst uns nochmal heim in der Wüstenwelle.
Sehr gerne, ja. Natürlich.
Lieber Pius, ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank, sage ich, für die Einladung, für das nette Gespräch und den Kaffee, super Kaffee hier.
Ja, das stimmt. Also wer zur Wüstenwelle kommen möchte. Ja, und ein letztes Mal sage ich es noch. Der Pius Jauch spielt am 29. Juni im Club Voltaire. Und jetzt hören wir nochmal ein letztes Lied von Pius Jauch, Winterschlaf.
Der Herr Goll, sogar der Bär hält Winterschlaf. Oder Honzen wär gezellem verschossen, war selsi straf. Einer soll so sein.
Das war das Kulturforum in der Wüstenwelle heute mit Pius Jauch.